Willkommen bei Leben mit Krebs, Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Heute habe ich die liebe Miriam zu Gast, die vor 16 Jahren mit Anfang 30 und zwei kleinen Jungen einen ganz eigenwilligen Heilungsweg gegangen ist. Ihre Geschichte zeigt mal wieder, es gibt kein richtig oder falsch, jeder geht seinen Weg. Da sie sehr viel erzählt hat und zu erzählen hatte, musste ich diese Folge in zwei Teile aufteilen. Heute hörst du den ersten Teil. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören.
Hallo.
Miriam, hallo.
Hörst du mich?
Ich höre dich.
Du hörst mich.
Hörst du mich auch?
Hör dich perfekt. Ich würde jetzt kurz versuchen, noch mein Mikrofon einzustecken.
Okay, obwohl ich dich super höre, also wegen mir. Solange wir verbunden sind. Nicht, dass du das zusammenkracht.
Nee, ich kann doch gar nichts machen. Ich wollte nur etwas professioneller sein. Aber wenn du mich super hörst, bin ich nicht professionell und lass alles so, wie es ist.
Super, weil es klingt echt gut. Also ich höre dich sehr gut und auch gleichmäßig. Also von der Tonqualität ist es super.
Wunderbar, wunderbar.
Oh, ich glaub's gar nicht. Das war jetzt der x-te Versuch.
Bleib unbewegt auf dem Balkon. Und wenn die Vögel kommen, dann nehmen wir die einfach auch mit und den Krach.
Ist doch sehr schön, ist doch sehr schön. Miriam, ich freue mich so sehr. Ich bin mit Kapstadt verbunden, oder? Ja, wie geil ist das denn?
Also außerhalb von Kapstadt, nicht direkt Kapstadt-Stadt, sondern außerhalb. Also wir fahren, ich glaube, 40 Minuten.
Ja, ist egal. Also es muss ein Traum da sein, weil jeder schwärmt von der Ecke. Ich war noch nie da.
Es ist ein absoluter Traum, doch. Also es war immer mein Traum und... Und es ist immer noch mein Traum.
Ja, und darüber wollen wir jetzt sprechen, weil ich freue mich so, so sehr, dich zu haben, als Gast dich hier zu haben, weil du bist mein erster Gast, von dem ich auch schon einiges weiß, weil du eigentlich online sehr präsent bist, wenn man sich ganzheitlich interessiert. Ich bin, glaube ich, über dich auch schon mal gestolpert, ganz am Anfang meiner Erkrankung. Ich kann mich aber nicht erinnern, in welchem Zusammenhang, ob das ein Podcast war oder irgendwas, aber ich weiß, dass ich dich kannte, von dir gehört habe, von deiner Heilung und dass ich auch wusste, dass du ein Buch veröffentlicht hast oder mehrere, glaube ich sogar.
Ich schätze, es war dann irgendein Kongress oder so, weil es ist mein allererster Podcast.
Ach so, okay, dann war das was anderes.
Gemacht, ja.
Okay, aber ist ja nichts anderes im Grunde genommen, es ist einfach nur sprechen.
Nein.
Ich höre dich teilweise leider schlecht, aber das hat oft nichts zu bedeuten. Wir sprechen einfach weiter und ich hoffe einfach, dass es klappt. Und es wäre schön, wenn du einfach mit deiner Geschichte, also deine Geschichte erzählst, einfach mal anfängst. Das ist, glaube ich, 16 Jahre her bei dir, oder? Bei dir ist es schon länger her, aber es ist eine wahnsinnige Geschichte. Also die kann ich nicht oft genug hören.
2004, das heißt, ich habe es früher gemerkt. Ich habe es so Ende 2002 gemerkt. Unterm Schlüsselbein habe ich so ein Huckel gefühlt und habe interessanterweise auch sofort an Krebs gedacht und bin am nächsten Tag dann zum Arzt gegangen und habe auch direkt gesagt, ich denke, ich habe da Krebs. Und der sagte, ich habe da keinen Krebs. Und ich weiß es nicht mehr genau, wie seine Aussage war, aber es war so ein bisschen absurd. Ich glaube, er hat gesagt, wenn man draufdrückt und es nicht wehtut, dann ist es kein Krebs. Oder wenn man draufdrückt und es wehtut, ist es Krebs. Also es hatte irgendwas mit draufdrücken und wehtun zu tun, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe, aber mir gedacht habe, okay, der wird es schon wissen. Und wenn es so einfach ist, dass man Krebs erkennen kann, indem man da einmal auf irgendeine Beule drückt und dann weiß, dass es Krebs ist oder nicht, soll es mir recht sein. Und habe das dann auch eigentlich relativ schnell vergessen. Und da ich zwei kleine Kinder hatte, fand ich das natürlich auch genau das Richtige, was er gesagt hat, dass ich das nicht habe. Und dann habe ich unterm Arm ein bisschen später nochmal sowas bekommen und bin wieder zum Arzt gegangen. Der hat mir dann wieder gesagt, dass es eben ein Lipom wäre und Fett und dass man das kriegen könnte, wenn man eben gestillt hat und die Hormone durchdrehen und manche Frauen würden dann lauter Fettpolster bilden. Und das habe ich dann auch hingenommen eigentlich und fand das auch wieder völlig in Ordnung natürlich, dass das, was ich da so dachte, nicht stimmt. Und dann hat sich's hingezogen. Ich habe dann 2003 habe ich angefangen, Schmerzen zu kriegen im Rücken Und habe dann Mitte 2003 fing es auch an, dass ich einen Ausschlag bekommen habe. Teilweise im Gesicht und am Dekolleté und eben einen wahnsinnigen Juckreiz hatte. Und daraufhin habe ich dann eine 18-Tage-Teefastenkur gemacht. Mhm. Und das hat auch super geholfen. Und dann habe ich praktisch diesen Ausschlag, den habe ich völlig verloren. Und die Schmerzen habe ich aber nicht verloren. Und dann habe ich noch meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Aber ja, weiterhin eigentlich erstmal nichts gemacht, eben außer dieser Ernährungsumstellung und dieses Fasten eben. Und dann wurden aber meine Rückenschmerzen wurden immer schlimmer und schlimmer. Und bei einer Silvesterparty 2003, 2004 bin ich dann einem Bekannten über den Weg gelaufen, der Orthopäde ist und der dann schon gesagt hat, naja, du gehst aber komisch und komm doch einfach mal vorbei. Und dann bin ich eben Anfang Januar dann bei ihm vorbeigekommen und er hat dann eigentlich gedacht, dass ich eventuell mehrere Bandscheibenvorfälle hätte und hat mich zu einem Radiologen geschickt. Und das habe ich dann auch eben Januar 2004 gemacht. Und der Radiologe, der hat dann mich direkt mit den Worten begrüßt, ob in meiner Familie es Krebsfälle und Krebstote gegeben hätte. Und der war sozusagen, naja, im Empathiefrei.
Ja, wie viele.
Und ich hatte aber, also ich hatte meinen Großvater, der ist mit 86 an Krebs gestorben, der war aber sehr hypochondrisch. Mhm. Der hat sein Leben lang also jeden Morgen Blutdruck gemessen und Fieber gemessen, bevor er aufgestanden ist und hatte auch an dem Morgen sozusagen festgestellt, dass er wohlauf ist, ist aufgestanden und ist neben seinem Bett mit Krebs im Endstadium zusammengebrochen. Mhm. Und den haben sie aber dann wiederbelebt und alles und noch 6 Wochen in die Klinik gepackt. Und dann ist er also mit Diagnose gestorben und nicht ohne. Und das ist ein Fall in meiner Familie. Und er war also, wie gesagt, 86, also jetzt nicht unbedingt ein Beweis für, also wenn man an Genetik glaubt, dann wäre noch nicht mal das ein großartiger Beweis gewesen. Und ich war ja Anfang 30 und nicht 86. Ja. Und ja, dieser Arzt, der hat mich dann mit dem Brief nach Hause geschickt, dass man eben von einem metastasierten Tumorleiden ausgeht. Also er konnte auf seinen ganzen Aufnahmen, hat er dann schon gesehen, dass also ich hatte einen Riss im Becken, ich hatte im Oberschenkel hatte ich was und dann hatte ich die ganze Lendenwirbel bis hoch zur Brustwirbelsäule konnte man sehen, dass da was ist. Und er konnte dann bei den Aufnahmen, also es waren dann halt, ich weiß gar nicht, was es war, ob es ein MRT oder ein CT gewesen war, auf jeden Fall konnte er auch sehen, dass was, also hat angenommen, dass was in der Lunge ist und er konnte sehen, dass was in Milz und Leber ist. Also das also dass da zumindest Auffälligkeiten sind und dass ich eine besonders große Milz und Leber habe. Und deshalb ist er eben von dem metastasierten Tumorleiden ausgegangen und hat mich dann hat dann eben gesagt, jetzt muss ich mich sozusagen auf die Suche machen nach dem Primärtumor und mich dann eben behandeln lassen. Aber er hat mir schon auch in seiner Art mitgegeben, dass das jetzt ziemlich final ist, das, was ich da so habe. Also das klang, zumindest ich weiß, also ich meine, man weiß ja dann immer nicht mehr genau, was die gesagt haben, weil man erinnert sich an komische Dinge oder ich erinnere mich an komische Dinge. Ich weiß also nicht mehr, wie dieser Herr aussah. Ich weiß aber noch, dass sie graue Rollos hatte. Und insofern ist es immer natürlich schwierig, im Nachhinein zu wissen, was die da gesagt haben. Ja. Aber zumindest, ich sag mal, er hat mir dieses Gefühl mitgegeben, dass es das jetzt war.
Das höre also, ich raus, ja. Das kenn ich.
Und ich will es ihm jetzt nicht unterstellen, vielleicht hat er das auch ganz anders ausgedrückt oder war viel netter, als ich das in Erinnerung hatte, aber so war es, so ist es bei mir angekommen. Vielleicht hat er alles richtig gemacht und bei mir ist es falsch angekommen, das mag auch sein, aber so kam es an. Und ich weiß, dass ich dann auf die Straße gegangen bin und mir gedacht habe, so, der meint jetzt, dass es das war. Und Daraufhin habe ich natürlich meinen Mann angerufen und dann habe ich direkt meinen Homöopathen angerufen, weil ich gedacht habe, also weil ich jetzt einfach mal jemanden haben wollte, der sich da auch mit mir auseinandersetzt, und bin auch am nächsten Tag dann zu meinem Homöopathen gegangen. Und der hat sich dann auch so auseinandergesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also direkt mit einem ganz langen Gespräch. Ich weiß nicht mehr, ob es 1,5 oder 2 Stunden waren, aber auf jeden Fall hat er sich Zeit
genommen. Das ist ja interessant. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich glaube, du bist die Erste, von der ich das höre, dass die zu einem Homöopathen geht oder sofort auch, sag ich mal, alternativ eingreift und nicht den Schulmedizin. Also ja, das ist ja, ja ein warst du schon vorher so damit beschäftigt, dass du sofort das Vertrauen hattest, jetzt gehe ich zu meinem Homöopathen, weil das finde ich sehr ungewöhnlich. Also nicht im negativen Sinne, ich finde es interessant. Deswegen hake ich da jetzt auch nach.
Es war so, ich komme aus einer sehr, sehr schulmedizinischen Familie. Mhm. Und ich war, ich würde mal sagen, immer ein eher kränkliches, okay, Kind. Also ich hatte Asthma und Neurodermitis und mein Vater hatte eben auch Asthma und sein Bruder hatte Asthma und also alle waren da und COPD und was weiß ich, was sie, mhm, alles hatten. Und ich hatte extremstes Asthma. Mhm. Und als ich so 2021 war, hatte mir das erste Mal in irgendeiner Intensivstation ein Arzt gesagt, dass das jetzt eine Form von Asthma ist, wo es auch sein kann, dass man den nächsten Anfall dann nicht mehr überlebt, weil bei Asthma macht man das immer so, da gibt es so ein paar vermeintliche Wundermittel, die man spritzen kann. Okay. Und dann gehen die Gefäße wieder auf, nur die haben als Nebeneffekt, dass man auch einen Herzinfarkt kriegen kann. Und normalerweise kann man da eine Ampulle spritzen und dann geht es dem Patienten wieder gut. Und bei mir war es immer so, dass eine Ampulle nicht ausgereicht hat und dass es so ein Wabonspiel war, wie viele Ampullen kann man geben, dass sie einen Herzinfarkt, dass sie Luft kriegt und keinen Herzinfarkt und eben wie viel nicht. Und das war so das erste Mal, dass mir auch klar wurde, dass die Schulmedizin auch ihre Grenzen, mhm, hat. Und ich habe in meiner Jugend schon auch immer gelernt, dass man die Dinge dann eigentlich auch nicht heilt. Also, mhm, ich kann nicht sagen, dass ich dieses Gefühl hatte, man geht zum Arzt und kriegt eine Lösung und eine Heilung. Und ich war halt immer mit diesem Asthma beim Arzt und immer haben sie mir mehr und mehr gegeben und immer hatte ich mehr und mehr Asthma und mehr Probleme und mehr Neurodermitis. Und das Ergebnis war eigentlich immer, dass man es nicht auf die Reihe kriegt. Mhm. Und dann habe ich eben meinen Mann kennengelernt und mein Mann hatte als Jugendlicher Migräne und der hat dann nach sehr langer Zeit ein Mentaltraining gemacht und hatte seine Migräne praktisch von jetzt auf nachher abgelegt.
Ach.
Und der war dann natürlich auch der Meinung, dass ich das auch mit meinem Asthma jetzt mal anders angehen sollte. Mhm. Und dazu kam, dass ich auch unbedingt Kinder haben wollte und das mit meinen Asthma-Medikamenten nicht, mhm, ging. Und als mir dann dieser Not- oder dieser Intensivstationsarzt gesagt hat, dass ich also so mit meinem Asthma nicht mehr lange überleben, also nicht alt werde. Er hat damals irgendwas gesagt, ich werde nicht älter als 25 oder 23 oder sowas. Und ich ja nun mal Kinder wollte, da habe ich dann das erste Mal intensiv darüber nachgedacht und habe angefangen zu meditieren. Und bin auch damals zu einem Arzt gegangen, der auch klassische chinesische Medizin gemacht hat und habe den gefragt, wie lange ich bräuchte, um meine ganzen Medikamente abzusetzen. Und dann meinte der, also mindestens ein Jahr, was mir zum damaligen Zeitpunkt aber nicht gepasst hat, weil ich Kinder wollte.
Mhm. Wie alt warst du da? Entschuldigung. Weil das waren ja noch andere.
Ich habe 22 geheiratet. Mhm. Und ich wusste auch mit 22 schon, dass ich Kinder haben wollte. Also ich glaube, ich war so 21, 22. Also ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Nee, ich weiß, dass ich mit Eheschließung asthmafrei war. Aber ich wusste schon, dass ich auf jeden Fall Kinder haben wollte. Und ich wollte auch früh Kinder haben. Und habe dann einfach beschlossen, dass mir ein Jahr zu lang ist. Mhm. Und dann haben mein Mann und ich beschlossen, dass ich die Medikamente in den Mülleimer werfe und das nicht langsam ausschleiche, sondern schnell mache.
Wow.
Und das haben wir dann auch so gemacht und das fand auch keiner lustig. Hm. Und dann habe ich eben viel meditiert.
Ja.
Und wir haben es dann immer so gehalten, dass wir am Anfang immer vor die Klinik gefahren sind und ich versucht habe, also im Auto den Asthmaanfall unter Kontrolle zu kriegen, sodass wir immer zur Not schon vor der Klinik waren. Mhm. Und so haben wir das ein paar Monate gemacht und es hat dann auch wunderbar funktioniert. Und ich hatte während einem dieser Asthmaanfälle, wo wir dann nicht mehr vor die Klinik gefahren sind, hatte ich dann auch eine Erkenntnis. Da hatte ich so das Gefühl, mein Mann hat so ein bisschen rumgetrödelt. Der hatte überlegt, ob er Notarzt holt oder ob wir mal in eine andere Klinik gehen. Also auf jeden Fall wirkte der aus meiner Sicht nicht flott genug. Und ich habe gedacht, das klappt jetzt alles nicht. Und habe dann wieder eben angefangen zu meditieren und hatte aber den Eindruck, dass ich das jetzt nicht mehr auf die Reihe kriege und dass es das war. Mhm. Und in dem Moment eigentlich, wo ich tatsächlich aufgegeben habe, konnte ich wieder atmen.
Ach.
Und das war so ein ganz entscheidender Moment, wo ich einfach gemerkt habe, okay, wenn man irgendwie loslässt, dann bekommt man wieder Luft. Ja. Und das war so in meiner ganzen Krankengeschichte war das eigentlich ein sehr einschlagender Moment, wo ich eben einfach gelernt habe, dass man auch manchmal loslassen muss, um etwas wieder zu bekommen. Also in dem Fall ganz klar dieses Überleben und das keine Luft kriegen, einfach mal loszulassen. Und dann habe ich tatsächlich Luft gekriegt und bin eingeschlafen und am nächsten Morgen also wieder aufgewacht. Also und das war mitten in einem Anfall und mitten in holen wir jetzt den Notarzt oder nicht.
Wow.
Und da war ich sehr erstaunt und habe daraus auch ziemlich viel gezogen. Mhm. Und ich habe dann auch eben dieses gleiche Seminar, dieses Mentaltraining gemacht, das mein Mann auch gemacht hat. Und das wurde damals von meinem späteren Homöopathen abgehalten.
Ah.
Und dann habe ich eben bei dem das Seminar gemacht und ich habe später meine Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer und habe dann mit ihm zusammen auch Lehrgänge gegeben. Und dadurch kannte ich eben meinen Homöopathen. Und so kam das auch, dass ich von der Schulmedizin, also ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht überzeugt war, aber ich würde mal sagen, ich habe gelernt, dass die Schulmedizin nicht unbedingt mir meine Probleme nimmt.
Super interessant.
Und deshalb war mein erster Weg zu meinem Homöopathen, weil ich eben der war für mich mehr Vertrauensperson als irgendjemand anders. Und der hat das dann auch tatsächlich ganz anders gemacht als eben viele oder als das, was ich sonst immer so erlebt hatte. Weil ich war ja da, wie gesagt, schon bei zwei verschiedenen Ärzten, die jeweils gesagt haben, das ist kein Krebs. Dann war ich schon vorher bei, ich glaube, ein, zwei anderen Orthopäden, die immer gesagt haben, naja, gut, sie tragen dauernd die Kinder und sie stehen schief und sie bilden sich das ein, aber sie machen halt irgendwas falsch und deshalb haben sie halt jetzt Rückenschmerzen. Dann kam eben noch dieser letzte Orthopäde dazu, dieser Befreundete, bei dem war ich dann auch noch mal kurz, aber der war auch so ein bisschen überfordert mit der Situation, was ich auch verstehe. Der wollte jetzt nicht unbedingt eine befreundete Patientin haben, bei der es jetzt aus seiner Sicht nichts mehr zu holen, also nichts mehr zu holen gab oder wo er einfach sagen konnte, gut, das war es jetzt. Ich meine, das will ja niemand, das habe ich auch verstanden. Und mein Homöopath, obwohl wir ja auch zusammengearbeitet haben und uns gut kannten, was der einfach konnte, der war unheimlich wertfrei. Mm. Also der hat sich die Dinge angehört, der hat sich all meine Gefühle angehört und der hat die nie bewertet und der hat auch nie zu mir gesagt, du musst das machen oder du musst das machen oder du wirst heilen oder nicht heilen, sondern wenn ich zu dem gekommen bin und gesagt habe, weißt du was, ich glaube, ich sterbe morgen, dann hat er genau so reagiert, wie wenn ich gesagt habe, im Übrigen, ich weiß genau, wie man sich heilt und ab morgen bin ich gesund. Also der hat keinen, der hat da nie eine Wertung reingelegt und der hätte nie zu mir gesagt, das ist einfach alles Quatsch, was du da machst oder denkst oder, also der hat mich nicht bewertet.
Ja, sehr interessant.
Und das war unheimlich schön, weil er mir in diesem Nicht-Bewerten auch immer wieder Wege gezeigt hat, ohne die, ja, ohne eben zu sagen, das ist das. Also der hat auch gleich am Anfang gesagt, ich soll mich fortbilden und ich soll mir das genau anschauen. Also ich soll mir die Schulmedizin genau anschauen, die chinesische Medizin, alle Varianten und ich soll mich gebildet entscheiden, was ich möchte. Und zwar nicht aus dem Bauch heraus, weil, also zum Beispiel hatte ich von Chemotherapie, da hatte ich drei Dinge eigentlich in erster Linie, die mich davon abgehalten haben. Zum einen, ich hasse Nadeln, was jetzt kein triftiger Grund in der Situation ist. Das zweite war, das ist viel Gift. Und das dritte, man muss sich übergeben und ich hasse es, mich zu übergeben.
Okay.
Und bei der hat er natürlich gesagt, das ist kein Grund für die Annahme oder für die Ablehnung einer Chemotherapie, sondern man muss schon ein bisschen Hintergrundwissen haben und nicht einfach sagen, ich mag keine Nadeln. Und das war bei ihm eigentlich auch gut, weil er hat mich dann losgeschickt und gesagt, bilde dich, schau es dir an, schau dir die Vor- und Nachteile der verschiedenen Therapien an und wenn du weißt, was du willst, dann kannst du auch entscheiden, welche weiteren Diagnoseverfahren man anwendet. Weil in der Homöopathie zum Beispiel braucht man diese ganzen Diagnoseverfahren nicht, sondern da geht man ja mehr davon aus, wie der Mensch ist, wie er reagiert, welche Schmerzen er hat, welche Träume er hat. Also da muss man jetzt nicht unbedingt wissen, sitzt es in der Leber oder sitzt es nicht in der Leber, sondern dann ist eher entscheidend, ob man ja an bestimmten Stellen Schmerzen hat oder bestimmte Gefühle hat oder so. Also das ist so eine Gesamtschau des Menschen und da geht es jetzt nicht um ein Röntgenbild. Und was wir damals auch gemeinschaftlich oder was ich damals hatte, ist, dass ich keine Prognose, weil ich nicht weiß, ob ich mit der Prognose umgehen kann.
Darf ich ganz kurz fragen, Entschuldigung, aber wir wissen jetzt, du hattest Metastasen. Was hattest du denn für einen Primärtumor? Ist dir dann auch rausgefunden worden, also Metastasierung?
Nee, ich habe mich vor der Untersuchung, also ich war ja dann direkt, nachdem ich, also ich wusste, es ist in den Knochen, es ist Leber, Milz und Lunge.
Ja.
Und ich wusste dann zu dem Zeitpunkt auch, dass es schon ein paar Lymphknoten befallen waren, weil er das gesehen hat, dass da ein paar vergrößerte Lymphknoten waren. Also das wusste ich alles. Und ich habe mich aber dann nach dem Gespräch mit meinem Homöopathen dazu entschlossen, dass ich es nicht wissen möchte, was es für ein Primärtumor ist. Und zwar aus dem Grund, also wir hatten uns sozusagen darauf geeinigt, dass ich mich fortbilde und mir überlege, welche Richtung ich gehen möchte und dass ich dann die dementsprechende Diagnose mache. Also wenn ich jetzt die chinesische Medizin gewählt hätte, dann wäre es ein ganz anderes Diagnoseverfahren gewesen. Oder wenn ich die Homöopathie nur genommen hätte. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt die Diagnose nicht wissen, weil ich keine Prognose haben wollte.
Ach, Wahnsinn. Also ganz, 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 ganz extremer Weg und mutiger Weg. Also was ich rausgehört habe, auch damit zu tun hat, ist, dass du schon diese mentale Ausbildung hattest, diese Erfahrung mit dem Asthma auch, diese lebensbedrohliche.
Ja.
Und schon diesen Weg eigentlich gegangen bist, indirekt vorher. Weil du hast ja gesagt, du kannst interessant und mutig, also Wahnsinn. Das würdest du aber auch sagen, das hat schon auch mit deinem mentalen Training zu tun gehabt, oder? Und auch mit deinem Homöopathen natürlich, mit dem Wertfreien.
Also es hatte so insofern mit dem mentalen Training zu tun, weil ich schon wusste, dass unsere Gedanken einen enormen Einfluss haben und ich war mir nicht sicher, ob ich das ertragen hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, sie haben noch 3 Monate, 8 Monate, 3 Jahre. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das handhaben könnte und ob ich mich auch darüber hinwegsetzen könnte. Und ich habe das schon als Voraussetzung gesehen, dass ich selbst überzeugt bin, gesund zu werden. Und hatte Bedenken, wenn ich jetzt jemandem gegenüberstehe, der einfach sagt, nee, das wirst du nicht, dass ich dem das entgegensetzen kann und dass ich auch mir selbst andere Gedanken entgegensetzen
Verstehe.
Kann. Und da hatte ich größere Bedenken. Und ich hatte damals auch schon viele Bücher gelesen und da habe ich mich dann auch daran erinnert, es gab in den 40er Jahren von verschiedenen Ländern solche Studien, wo sie versucht haben, mental Einfluss auf Menschen zu nehmen und haben zum Beispiel falsche Diagnosen den Menschen gegeben, also finale Diagnosen, und haben geschaut, wie lange diese gesunden Menschen überleben. Und da starben also 50% an einer falschen, nicht vorhandenen Diagnose.
Ja.
Und dann habe ich mir natürlich gedacht, gut, wie stark bin ich, weil ich weiß ja jetzt, dass diese Diagnose im Zweifel nicht falsch ist,
ja.
Um dem dann auch zu widerstehen. Und deshalb habe ich mich als erstes dagegen entschieden und habe mich also dann homöopathisch behandelt und habe eine Diät angefangen. Ich habe eine Kohldiät gemacht.
Wieso gerade Kohl?
Und Entschuldigung,
wieso gerade Kohl?
Weil Kohl unheimlich viele Stoffe hat, die sich gegen Krebs auswirken. Also da ist dieses bekannte Indol-3-Carbinol. Also viele Menschen nehmen Indol-3-Carbinol, was eben diese Stoffe im Kohl beinhaltet, die stark entzündungshemmend sind und die auch auf die Angiogenese des Tumors, also dieses Blutgefäßwachstum einschränkt. Und ich habe eben Kohl genommen und dann zusätzlich noch Papaya und Ananas wegen der Enzyme,
ja.
Weil diese Enzyme eben auch hemmend wirken und manche Effekte von dem Tumor verhindern können.
Ja.
Und dann hatte ich noch Bitterschokolade, also 80%ige Schokolade ohne Zucker. Und Lein war meine einzigen Sachen, die ich gegessen habe. Also noch ein bisschen Zitrone und im Sommer Beeren. Und das habe ich 1,5 Jahre gemacht, ausschließlich. Und ich habe auch damals, ich wollte eine ganz, ganz simple Diät, weil ich gedacht habe, je radikaler ich mich ernähre, desto radikaler gehe ich auch praktisch gegen den Tumor vor. Und das habe ich dann auch eine Weile, also das habe ich 1,5 Jahre gemacht. Und ich habe dann auch ganz lang eben keine Diagnose mit mir geholt, keine korrekte. Also keine,
kein Staging oder irgend sowas, also nicht untersuchen lassen. Wow.
Gar nichts, nee, ich habe auch keinen. Hatte auch überlegt, dass ich sollte natürlich ein Zentigramm machen, um festzustellen, wie weit meine Wirbelsäule noch irgendwas aushält, ob ich überhaupt noch laufen darf und so weiter. Das habe ich alles abgelehnt, das habe ich alles nicht getan. Und habe das dann also sehr lange mit Homöopathie und Vitamin C und meiner Diät und eben mit Meditation bin ich weiter dagegen vorgegangen. Und dann habe ich allerdings unterm Arm nochmal so ein Fettpaket sozusagen bekommen. Und da ich zu dem Zeitpunkt schon sehr dünn war, sah das einfach nicht schön aus. Und ich bin dann zu einem Freund gegangen, der Schönheitschirurg ist, und habe mir das wegnehmen lassen. Und der hat dann festgestellt, dass es eben kein Fett war, sondern Lymphknoten, und hat es einschicken lassen. Und so habe ich dann von der Pathologie die endgültige Diagnose bekommen und wusste dann, dass es eben Morbus Hodgkin 4b, also im Endstadium ist, und habe dann aber auch noch nichts anderes gemacht.
Du bist ja radikal. Also Entschuldigung, dass ich das ist ja Wahnsinn. Ja, das habe ich noch nie gehört.
Ja, ja.
Vor allen Dingen so konsequent. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, dein Mann? Ich meine, der hat dich ja beim Asthma sehr unterstützt und da aufgestellt. Das muss man ja auch aushalten können, weil wenn du auch immer dünner geworden bist, da kann man ja, also da würde ich ja also in Panik geraten, obwohl ich ja auch ganzheitlich denke.
Ja, mein mein Mann wusste aus irgendeinem Grund, dass ich das überleben werde. Also für den war das außer Frage. Und also der hat das wirklich nie in Frage gestellt und der hat auch meinen Weg nicht in Frage gestellt. Also der hätte auch oder hat jegliche, egal was ich gemacht habe, hat er unterstützt.
Wahnsinn, toll.
Und der Rest allerdings meines Umfelds ist ziemlich aufgeregt. Und
jetzt kann man ja drüber lachen. Das meinte ich ja.
Es war für alle sehr schwierig, also vor allem mit meinen kleinen Kindern. Ich habe es aber, ich habe es auch sehr, sehr wenigen gesagt. Also ich meine, es war natürlich, ich hatte am Schluss 45 Kilo, sah aus wie so ein wandelndes Klappergestell. Und durch diese große Leber und große Milz sah ich eigentlich aus wie ein schwangeres Klappergestell. Und ich sag mal, also die Leute, die wussten jetzt schon, dass ich nicht das blühende Leben bin, auch wenn sie jetzt meine Diagnose nicht unbedingt wussten, die sie ja nicht wissen konnten, weil ich sie ja selbst nicht wusste. Ich schätze mal, dass viele natürlich schon gesagt haben, naja klar, die hat Krebs, weil ich einfach so aussah. Aber ich habe meine Diagnose jetzt also nicht großartig verkündet. Aber die engste Familie wusste es natürlich. Und die haben dann auch ganz schön viel Druck ausgeübt. Und es ging dann auch ein bisschen wie so ein Lauffeuer natürlich. Also irgendwann war es halt klar. Und dann kam natürlich auch das raus, dass ich irgendein metastasiertes Tumorleiden habe. Und dann fing es schon an, schwierig zu werden mit meinem Umfeld. Das muss ich sagen. Also ich hatte Nachbarn vor der Tür stehen, die gesagt haben, wenn ich jetzt nicht dieses und jenes tue, dann passiert das und das. Und
ja, der Klassiker.
Klassiker. Und in meinem Umfeld waren auch wahnsinnig viele Ärzte. Also ich hatte dann die Psychologin vor der Tür stehen, den Psychiater vor der Tür stehen und alles, was an Ärzten da sonst noch so, also dann gab es natürlich auch noch ein paar richtige, also andere Ärzte, die auch vor der Tür standen und jeder hat also mir seine Meinung gesagt und das wurde schon sehr schwierig, muss ich sagen. Wobei ich das dann auch einfach ausgeblendet habe. Und damals hatte man ja auch noch kein Internet. Das heißt, konnte jetzt auch nicht in irgendwelchen Foren irgendwelche Meinungen dazu lesen, dass ich jetzt auf der Stelle sterbe oder nicht sterbe oder was weiß ich tun soll, weil sonst. Das fand ich auch ein Vorteil. Und ans Telefon bin ich halt nicht mehr gegangen. Und damit hatte sich das...
Sag mal, warst du immer ein, Entschuldigung, ich muss da wirklich nachhaken, weil mich interessiert, warst du ein willensstarkes Kind auch schon? Also warst du da, das Wertfreie kenne ich, ich mache auch gerade eine systemische Coach- und Mentaltrainer-Ausbildung, habe ich angefangen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, aber ich glaube, wenn ich dich gekannt hätte zu dem damaligen Zeitpunkt, hätte ich dich wahrscheinlich, ich bin da ganz ehrlich, auch für verrückt erklärt. Ich finde das ja Wahnsinn, also im positiven Sinne, Wahnsinn, weil du lebst ja. Und du siehst auch sehr gesund aus. Also wie geht das? Also das hinterfrage ich jetzt auch für die Hörer, weißt du?
Also ich würde sagen, ich bin schon sehr willensstark. Oder ich habe natürlich auch Ängste, aber ich habe andere Ängste. Also ich hatte zum Beispiel auch kein Problem auszuwandern oder so. Dafür muss ich sagen, kann ich, was weiß ich, mit Höhe nicht unbedingt umgehen oder ich bin niemand, der gerne wahnsinnig schnell Auto fährt. Also da wird es mir eher mulmig und da haben ja die meisten Menschen gar kein Problem. Also ich habe woanders einfach meine Ängste und habe die da komischerweise nicht. Also beziehungsweise, wenn ich mir was einbilde, dann mache ich das. Also glaub, so kann man
wahrscheinlich sagen. Alles klar.
Und dann also wurde allerdings die Familie schon etwas ungehalten und der beste Freund meines Vaters, der war eben onkologischer Gynäkologe und der hatte natürlich auch wieder irgendeinen tollen Freund und dann hat man also einen Termin bei dem ausgemacht und ich schätze, dieser arme Mensch ist vorher schon von meinem Vater und meinem Bruder und allen möglichen Menschen genau gebrieft worden, wie er mit mir umzugehen hat. Und Also das große Ziel von all diesen Menschen war auf jeden Fall, dass ich mich in schulmedizinische Behandlung begebe. Und dann sind mein Mann und ich auch zu diesem Termin gegangen, unter anderem, weil ich eine gewisse Offenheit verkünden oder da, ich wollte auch einfach nicht als verbohrter, krebskranker Mensch dastehen, sondern ich wollte einfach eine gewisse Offenheit zeigen. Und dieser Mensch, also den wir dann besucht haben, das war im Klinikum Großhadern, der hatte seine Praxis da irgendwie in irgendeinem Keller Abteil gefühlt. Und ja, der hatte also als Auftrag, mir jetzt klarzumachen, mit meiner Gesamtdiagnose, was zu tun ist. Und der dachte wohl, wenn er sehr radikal ist, dann wird das klappen. Und der hat mir also verkündet, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt weitermache, nach all seinen, nach all dem, was er jetzt da so sieht, dann hätte ich 8 Wochen. Und wenn ich bei ihm bleibe in der Klinik und direkt jetzt einchecke und stationär eine Chemotherapie mache und eben eventuell Bestrahlung oder Stammzellentransplantation, dann hätte ich palliativ 8 Monate. Also,
da kam die Prognose.
Okay. Da kam und
8 Monate oder 8 Wochen, Entschuldigung, weil ich meinte, dass du mal 8 Wochen erzählt hättest.
Also auf meine Art 8 Wochen und auf seine Art 8 Wochen.
Ah, okay, interessant.
Und ich glaube, dass er das auch ein wirklich, also er wollte mir das schon verkaufen als etwas wahnsinnig Gutes, wenn man dann noch 8 Monate hat. Und mein Mann hat ihn dann gefragt, ob er mich heilen kann. Und dann hat er gesagt, dass es keine Heilung gibt. Und das war eigentlich der Moment, wo ich dann auch aufgestanden bin und dann gesagt habe, dann passen wir nicht zusammen.
Ja, Wahnsinn.
Also, super. Weil ich auch einfach von Heilung ausgegangen bin und ich wollte Heilung, definitiv. Und ich wollte auch wieder reiten. Und er hat also mir beides sozusagen, er hat gesagt, ich werde in meinem Leben nie wieder reiten können und ich werde auch nicht länger leben als 8 Monate. Und dann wollte er mir eigentlich noch die Station zeigen, was wir aber nicht gemacht haben. Also wir sind direkt gegangen, haben uns dann allerdings verlaufen und sind in dieser Station gelandet. Und dann war es mir klar, dass ich das auf gar keinen Fall will. Also ich habe halt dann, ja, wenn man das vorher noch nicht gesehen hat und man landet auf einer onkologischen Station mit lauter Menschen, die mit ihrer Chemotherapie am Tropf durch die Gegend laufen und aussehen wie der Tod, dann ist es auf den ersten Blick jetzt nichts, wo man irgendwie hin
möchte. Ich bin auch in der onkologischen Mal gelandet zwischendurch und war auch schockiert und habe gedacht, das kann nicht sein. Also das war wie in einem anderen Planeten.
Ja, also das nimmt einem, sag ich mal. Ja,
absolut, also das gibt dir den Rest. Also das mache ich auch nicht normal, denn nie und nimmer. Ja, kann ich nachvollziehen.
Und
auch die Willensstärke. Für einen Wille ist es auch ein Weg. Ja? Also die Sprüche stimmen ja oft.
Ja, also dann sind wir da gegangen und ich muss sagen, dass diese Prognose, die ich ja eigentlich nie haben wollte, dass die dann insofern nicht so schlimm war, weil mir dieser Arzt einfach enorm unsympathisch auch war und der mir so klar gemacht hat, dass ich seinen Weg nicht machen möchte. Und deshalb konnte ich auch ganz gut einfach das Unterscheiden zwischen seiner Meinung und meiner Meinung. Und für mich war es dann einfach nur ein Mensch, der eine gewisse Meinung hat und dem ich aber nicht folge.
Entschuldigung, dass ich lache, aber es ist echt, es ist super. Also ich finde das toll, aber es klingt sehr stur.
Ja.
Sehr stur.
Dann bin ich wieder zu meinem, sehr stur, ja, ich war sehr stur. Dann bin ich wieder zu meinem Homöopathen gegangen. Ich weiß auch nicht, ob der insgeheim gehofft hat, dass ich vielleicht mal irgendwas anderes mache. Also wie gesagt, der hat sich ja da nicht geäußert und hat mich einfach immer angenommen und hatte das mit Sicherheit auch nicht einfach, weil der auch von vielen in meinem Umfeld angerufen wurde und dem wurde dann schon auch gesagt, dass er mich beeinflussen soll und dass er das anders machen muss. Und also der wurde auch wirklich unter Beschuss gesetzt. Der hatte auch Studienkollegen, die ich wiederum kannte und mit denen ich befreundet war. Und dann haben die sich gedacht, ach, das ist ja wunderbar, da rufen wir doch direkt an und machen dem armen Typen mal ein bisschen Feuer unterm Hintern und dann wird er schon reagieren und wird diese seltsam denkende Frau in eine andere Richtung bringen. Und er blieb mir aber, muss ich sagen, treu und hat sich das also wieder angehört, was ich da so vorhab. Und wir haben dann eben über diese 8 Wochen geredet, die ich da nun noch habe. Und ich muss sagen, dass ich es damals fast als eine Befreiung dann empfunden habe, weil also dieser Onkologe, der hat das dann mit Sicherheit auch meiner Familie mitgeteilt, denn ab da war dann einfach Ruhe. Mhm. Also niemand wollte mich mehr zu irgendwas überreden, weil die sich halt alle gedacht haben, in 8 Wochen ist sie tot. Und da fällt natürlich auch viel weg. Also man braucht jetzt auch keine Chemotherapie mehr anfangen oder also 8 Wochen ist halt einfach zu kurz, sage ich mal, um noch viel rumzureißen. Und selbst wenn man dann 8 Monate daraus gemacht hätte, dann wären immer noch die gleichen Probleme gewesen. Ich hätte immer noch 2 kleine Kinder gehabt und ich wäre immer noch tot gewesen. Also das Ergebnis war jetzt nicht unbedingt so, dass man da viel rumdrehen kann. Und dadurch bin ich eigentlich enorm frei gewesen. Also zum einen von meinem Umfeld. Mein Umfeld war völlig verstummt und hat sich vielleicht auch eher gedacht, jetzt wollen wir nicht im Streit uns von ihr trennen, sondern wollen nett sein und einfach mal sagen, ja, alles ist gut, so wie du es machst. Und ich sage auch mal bei mir selbst, diese Anspannung, das richtig zu machen, oder man entwickelt ja dann auch manchmal so einen Heilungsehrgeiz, also dass man irgendwie denkt, ja, man muss alles richtig machen und wenn man hier noch schraubt und da noch schraubt, dann wird es schon. Das ist bei 8 Wochen, also in 8 Wochen kann man auch gar nicht so viel reinpacken.
Ich verstehe, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da sehe ich auch wieder den Ansatz, und den du vorhin schon erzählt hast, mit diesem Loslassen, oder? Weil ich habe auch viele Heilungsgeschichten gehört, also bei biologischen Krebsabwehr in den Videos manchmal, nicht viele, aber man hört es immer wieder, manchmal ist es wirklich so, die Leute waren voll metastasiert, Endstadium, haben gesagt, okay, jetzt ist es vorbei und dann war auf einmal eine spontane Remission.
Ja, also ich glaube auch dieses tatsächlich dann loslassen, nicht mehr diesen persönlichen Kampf, den man dann da normalerweise oder vorher einfach dieses man muss das machen und hier schrauben und da besser werden und besser meditieren, besser visualisieren, besser essen, sinnvoller denken. Also da gibt es ja wahnsinnig viele Ansätze und irgendwann könnte man sich ja vor lauter Stress irgendwie ein Kopfkissen auf den Kopf drücken und sagen, also jetzt reicht's mal mit all dem, was ich tun soll, muss, darf, sollte. Und dann kommen ja von außen immer noch irgendwelche Ideen. Also irgendjemand hat mir dann vorgeschlagen, dass ich meine Milz rausschneiden soll, weil das jetzt das Einzige war, was man einfach rausschneiden kann und wegwerfen kann. Und so hatten halt alle ihre Ideen. Und mit diesen 8 Wochen waren die alle still. Also da wollte mir auch keiner mehr eine Milz rausschneiden, da wollte keiner mehr, dass ich irgendwas mache, weil es halt einfach zu kurz war. Und mein Homöopath hat dann eigentlich also mir eine ganz entscheidende Frage gestellt und hat gesagt, was ich noch vom Leben will und welche Ziele ich habe. Was ich am Anfang natürlich schwierig fand, aufgrund dieser 8-Wochen-Prognose. Wobei ich auch sagen muss, dass ich schon auch das Gefühl, also ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ich jetzt gehen werde. Also ich habe schon einen Ordner dann angelegt, tot. Und habe alles Mögliche aufgeschrieben, was man so als gut sterbender Mensch macht. Also was weiß ich, die Kontonummer und die Steuernummer und was wir alles so haben, damit mein Mann weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Und dann habe ich diesen Ordner tot neben den Ordner Haushaltsgeräte gestellt. Und dann war also sozusagen das Ende dieser Todgeschichte. Und dann hat er mir eben diese Frage gestellt, was ich vom Leben noch will und welche Ziele ich habe. Und das fand ich schwierig.
Oh.
Also Ich muss sagen, das fand ich sehr schwierig. Ich habe es ihm als erstes schnell beantwortet, weil ich, wie du wahrscheinlich merkst, so ein Plappermensch bin. Also ich kann unendlich lange reden und kann auch sofort reden. Und deshalb habe ich natürlich sofort eine Antwort gehabt und habe ihm also dann erzählt, ich will meine Kinder aufwachsen sehen und ich will mit meinem Mann alt werden und ich will meine Enkelkinder erleben. Und dann sagte er zu mir, dass ich nicht für andere, also dass ich nicht für andere lebe, sondern dass ich ihm Ziele sagen soll, die nur was mit mir zu tun haben und weder mit meinen Kindern noch mit meinem Ehemann, sondern mich persönlich und alleine betreffen.
Sehr interessanter Ansatz.
Und ja, und da war ich dann so ein bisschen platt, weil ich halt gedacht habe, naja, was ist denn schöner als eine Mutter, die für ihre Kinder überleben will? Das ist doch genau das, was alle hören wollen. Und das war auch das, was ich permanent gehört habe vorher, so mein Umfeld. Also immer diese, du hast zwei kleine Kinder, du musst doch überleben für die. Was ich einen unheimlich schweren Ansatz finde, weil das einem gleichzeitig das Gefühl gibt, dass man eine schlechte Mutter ist, wenn man jetzt stirbt. Also weil dann hat man ja irgendwie doppelt versagt. Also man ist nicht nur krank, sondern dann ist man auch noch tot. Und ja, eine tote Mutter ist jetzt nicht unbedingt eine gute Mutter. Und da, also dieser ganz andere Ansatz, das war für mich dann schon auch so als erstes mal so ein bisschen so ein Schlag, weil man natürlich auch denkt, dass man enorm wichtig ist für seinen Ehemann und für seine Kinder und ja, und dass es der beste Ansatz ist jetzt eigentlich, warum man überleben will. Und dann habe ich mich auf meine Couch gesetzt und lange nachgedacht und habe dann meine drei Ziele formuliert und sie ihm auch dann beim nächsten Gespräch vorgetragen und dann war er zufrieden und ich war zufrieden und die waren nicht sehr aufregend, meine Ziele, was ich auch erstaunlich fand, weil ich irgendwie gedacht habe, in Anbetracht des Todes hat man irgendwelche enorm tollen Ideen, was man alles so will auf dieser Welt. Und ich wollte gar nicht so viel. Also ich habe beschlossen, dass ich nichts Juristisches mehr machen möchte, sondern dass ich schreiben will statt Jura. Und das war mein erstes Ziel.
Ganz kurz, weil du hast Jura studiert. Hast du als Juristin aber, warst du in Elternzeit? Gab es das damals? Oder hast du wegen deinen Kindern, warst du erstmal daheim oder hast du auch gearbeitet parallel vor deiner Erkrankung?
Und ich war in der Kanzlei von meinem Bruder und Vater, habe ich einen Vormittag war ich da oder ein halb.
Familientradition.
Also, genau, nicht ernsthaft. Aber es war, sage ich jetzt mal, genug, um zu wissen, dass ich das eigentlich nicht will und dass ich auch nicht, also ich war der 9. Jurist in unserer Familie und ich wusste, dass ich eigentlich nicht Nummer 9 sein will und habe dann eben beschlossen, dass ich schreiben werde. Dann habe ich beschlossen, dass ich wieder reiten will und als drittes, dass ich am Meer leben will. Das waren also meine drei Ziele und die habe ich dann auch alle drei verwirklicht.
Ja, also, das ist jetzt da richtig interessant, ja. Also muss ich sagen, Hut ab sowieso, aber du hast auch einen tollen Mann. Natürlich, der hätte ja dann auch sagen können, die dreht mir jetzt durch. Sag jetzt mal ganz direkt, seien wir ehrlich, ich sage, du bist ja geheilt und du hast ein bisschen den richtigen Weg gegangen und ich glaube voll an deinen Weg, weil das sind all die Dinge, an die ich auch total glaube. Aber ich habe nicht so diesen, also ich könnte es, glaube ich, nicht so, wenn ich so am Ende wäre, aber wer weiß, vielleicht jetzt doch, dadurch, dass ich deine Geschichte höre. Wie hast du es dann umgesetzt? Also ich musste, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrochen habe, aber ich stelle da immer so Fragen, weil ich bin da immer so voll dabei fieber mit. Und
ja, auch richtig, man verliert sich ja oft, wenn man da so vor sich hinredet.
Wir waren ja noch bei den 8 Wochen, die vor dir liegen. Und du hattest eine Kohldiät schon hinter dir. Hast du die immer? Und du hast aber gesagt, dass du lockerer geworden bist.
Ja, die habe ich weitergemacht. Also die habe ich bis nach meiner Heilung gemacht. Ich habe dann tatsächlich direkt angefangen zu schreiben. Ich bin tatsächlich heimgegangen und habe losgelegt und habe ein Jugendbuch geschrieben, das ich allerdings nie veröffentlicht habe, aber immerhin, ich habe es geschrieben und ich habe es fertig geschrieben. Und Später habe ich dann angefangen eben mit meinen ultimativen Probenbüchern und dann habe ich noch ein paar andere Bücher geschrieben. Also ich bin jetzt gerade bei Nummer 32, also ich habe viel geschrieben mit dem. Und also nach diesen 8 Wochen habe ich dann aber eigentlich soweit alles beibehalten. Also ich habe weiter meditiert, ich habe weiter visualisiert, ich habe meinen Kohl gegessen. Ich bin jeden Tag gelaufen mit meinem Hund, soweit es ging. Also wir sind nicht weit gekommen, aber ich bin jeden Tag mindestens eine Stunde vor mich hingekrochen. Und wir haben teilweise nur ein paar hundert Meter geschafft, aber immerhin. Und das habe ich also alles genau so weitergemacht. Und ich habe diese 8-Wochen-Prognose entweder war es Ende April oder es war Mai, das weiß ich nicht mehr, habe ich die bekommen. Und dann hätte ich, glaube ich, auch so weitergemacht. Ich hatte ein größeres Problem während der ganzen Zeit, dass dadurch, dass das in der Wirbelsäule so ausgebreitet war, hatte ich ziemlich viel Schmerzen. Also ich hatte dann auch 4 oder 5 Wirbel sind gebrochen. Und es war also nicht schmerztechnisch, war diese ganze Zeit wirklich schwierig, äußerst schwierig. Und ich habe auch keine Schmerzen.
Entschuldigung, du hattest gebrochene Wirbel und hast nichts gemacht. Also schulmedizinisch.
Nee, ich habe nichts gemacht. Nee, schulmedizinisch.
Unglaublich. Hab ich nichts gemacht. Okay, ich habe nur einen gebrochenen Wirbel. Und okay. Weil das halt, du hattest keine Angst vor die Querschnittslähmung nicht. Nee. Also das ist dieser Wille, das ist ja unglaublich.
Ja, ich habe mir oft gedacht, wenn ich laufe, dass ich jetzt nicht hinfallen soll, weil sonst passiert irgendwas. Aber ich war schon auch von meinem Weg überzeugt und ich bin natürlich auch sehr schwer. Ja. Also das kann man jetzt als Vor- oder Nachteil werden. Und naja, also auf jeden Fall, diese Schmerzen waren generell ein großes Problem. Und dann kam von der anderen Seite, also von der Seite der Familie meines Mannes, die wollten die Lage dann auch nochmal beeinflussen und hätten das gut gefunden, wenn ich eine Chemotherapie mache. Und die hatten einen Arzt an der Hand, den sie für, also die Schwester meines Mannes ist Psychologin und die hat ihn für, glaube ich, psychologisch wertvoller gehalten. Und ich weiß nicht mehr, wie das Ganze dann kam. Auf jeden Fall sollte ich mich mit dem dann in Verbindung setzen. Das wurde mir aber auch von irgendjemandem abgenommen. Ich habe dann nur gesagt, ich setze mich mit dem in Verbindung und der rief mich dann an. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich von alleine in Verbindung gesetzt hätte. Also ich habe zumindest mal ja gesagt und den hatte ich dann am Telefon. Und das war wirklich ein netter Kerl, muss ich sagen. Und ein sehr überzeugender. Und der hat es dann geschafft, dass ich gesagt habe, ich komme in die Praxis und ich höre mir seine Variante an. Und dann bin ich in die Praxis gekommen und dann hatte er aber keine Zeit. Und dann habe ich gedacht, naja, du bist ein netter Kerl, aber vielleicht doch nicht so nett. Und bin zu der Alter, also aber ich hatte ja dann, war ja da und dann sollte ich eben zu seinem Partner gehen. Und da muss ich sagen, das war auch ein sehr netter Kerl. Und der hat mir eben dann einfach vorgeschlagen, dass man gegen die Schmerzen eine Chemotherapie machen könnte oder dass ich mich eben auf Morphium setze, dauerhaft. Und dann wusste ich natürlich auch, dass Morphium oder dauerhaftes Morphium natürlich auch zu einem früheren Tod führt. Und so kam es dann eigentlich, dass ich gedacht habe, okay, ich kann es auch mit einer Chemotherapie versuchen und ich kann das auch mental so handhaben, dass mir die Chemotherapie nicht schaden wird.
Aha.
Und dann habe ich mit diesem armen Menschen viele Diskussionen geführt. Der wollte nämlich eine Doppelhochdosis-Chemotherapie machen, was ich nicht wollte. Ich habe dann eine einfache Chemotherapie gemacht. Dann wollte der eigentlich auch noch Bestrahlung. Das habe ich direkt auch abgelehnt. Dann wollte er mir Stangen in die Wirbelsäule einsetzen, was ich nicht gemacht habe, weil ich reiten wollte. Und dann hatte er noch ein paar andere Ideen. Aber ich muss sagen, dass dass er meine ganzen, das tue ich nicht weil und dieses mache ich auch nicht denn, unheimlich gut angenommen hat. Also wir haben alles ausdiskutiert, jegliche Form von Untersuchung, von also alles. Jedes einzelne Mittel hat dieser arme Mensch mit mir ausdiskutiert. Okay. Und ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich eben nur eine Chemotherapie mache, wenn ich sie ambulant machen kann, wenn wir keine Doppelhochdosis machen, sondern die normale oder geringere Variante. Und wenn ich gleichzeitig Vitamin C Hochdosis machen kann und wenn alles nach meinen Bedingungen geht. Ja. Und das hat dieser wirklich sehr geschulte und also Mensch, der mit Sicherheit gedacht hat, dass ich einen Vollschuss habe, hat unheimlich gut gemacht. Also ich muss sagen, Hut ab. Der hat als Schulmediziner, glaube ich, eine seiner schwierigsten Patientinnen an die Hand genommen und sich gedacht, das, vielleicht hat er sich auch gedacht, mein Gott, es ist eh wurscht, ich stirb bald. Jetzt ist jetzt einfach noch durch und dann wird's schon. Aber er hat sich auch in vielen Bereichen unheimlich verändert, weil was Onkologen, das kennst du vielleicht auch oft haben, ist diesen ernsten
Mitleid. Ja, genau.
Und ich habe ihm irgendwie von Anfang an immer gesagt, wenn er mich sieht, dann soll er sich daran erinnern, dass ich den Blick nicht brauche. Und das hat er tatsächlich gemacht. Und er hat auch teilweise wirklich gelacht und gesagt, ach, ich erinnere mich, Frau Reichel, ich muss meinen Blick verändern und meinen Ausdruck. Und er hat unheimlich viele Dinge einfach da geschluckt. Und er fand zum Beispiel Vitamin C saudoof und hat es aber trotzdem gemacht. Und wir hatten also ganz viele Deals. Und ich habe immer gesagt, es gibt entweder meine Variante oder keine Variante. Und er hat das, ich muss sagen, er hat das gemacht. Also er war in dem Fall wirklich heldenhaft. Und viele Dinge waren für ihn, glaube ich, schwer. Also ich hätte mehrere Bluttransfusionen gebraucht, ich habe aber nur eine mitgemacht. Dann kriegt man ja immer nach der Chemo diese Spritzen, damit die weißen Blutkörperchen wieder aktiviert werden, das habe ich auch abgelehnt. Also ich habe wahnsinnig viel abgelehnt und habe dann Mitte Oktober eben angefangen und war dann schon, nach der ersten Chemotherapie hat er mir schon gesagt, dass, also da war ich schon schmerzfrei und er hat dann auch, was aber noch interessant war eigentlich vorher, war, dass ich eine Knochenbiopsie nochmal machen musste und ich weiß jetzt eigentlich nicht, warum, weil im Grunde war es so oder so klar, dass ich im Endstadium war, aber ich schätze mal, für das Schema von der Chemotherapie, auf jeden Fall konnten sie dann im Knochen keine Krebszellen mehr finden. Mhm. Und das, obwohl ja die ganze Wirbelsäule klar durchzogen war, und die war aber bereits eben nicht mehr mit Krebszellen durchzogen. Das heißt, ich war im Grunde schon auf dem richtigen Weg und mein ganzer Stursinn hatte so gesehen auch schon Erfolg gebracht. Und dann habe ich auch überlegt, ob ich es noch sein lasse mit der weiteren Therapie. Aber irgendwie war ich dann auch da in dem Rat. Und dann haben wir angefangen und nach der ersten hatte ich dann schon gute Blutwerte. Leber und Milz hatten sich schon halbiert. Und Weihnachten hat er dann schon gesagt, dass ich definitiv schon mehr oder weniger geheilt bin. Und hat es aber dann noch ein bisschen rausgezögert, hat gemeint, dass man noch nicht aufhören kann, weil ich dann gesagt habe, dann hören wir direkt auf wieder. Und das fand er nicht so toll. Und dann wollte ich Anfang Februar ein PET-CT und habe, um die Chemotherapie dann auch abbrechen zu können. Und dann war tatsächlich in dem PET-CT also eine Vollremission zu sehen. Und dann habe ich natürlich alles abgebrochen und habe also nur noch meine Hochdosis-Vitamin-C-Therapie gemacht. Die habe ich dann noch ein Weilchen gemacht und war dann also tatsächlich Anfang Februar gesund.
Unglaublich. Wie hast du denn
Und eben ohne Stangen. Das war
also, mir wichtig. Das finde ich ja ein Wahnsinn. Ich glaube, da gab es auch noch vor 16 Jahren noch keine Bisphosphonate und sowas. Und das wird ja mal angedreht. Und da, die gab es schon. Bisphosphonate aber hast du auch nicht gemacht? Weil schon. Ich habe jetzt auch... Bitte?
Doch, ich habe sie kurz gemacht, aber dann habe ich auch abgelehnt und ich habe dann stattdessen Vitamin D genommen. Ja, die habe ich abgelehnt, weil ich keine Nekrosen haben wollte. Das fand er auch nicht so. Also hat natürlich gesagt, dass ich ein anderes Problem habe als Nekrose.
Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit lachen, aber dieser Stursinn ist echt fantastisch. Liebe ich, weil ich dachte, ich bin schon stur, weil ich bin da harmlos gegen.
Und ja, also ich reite aktiv. Also ich mache 5-mal die Woche mein Yoga. Ich reite 5-mal die Woche. Ich gehe auf Turniere.
Ja, du hast deine Ziele. Entschuldigung, also, ich muss dich auch unterbrechen, weil ich weiß, also du telefonierst ja mit Kapstadt. Wie hast du das dann umgesetzt? Also jetzt war die Heilung plötzlich, aber du hattest parallel auch deine Ziele umgesetzt, mit deinem Mann gesprochen, ich will nach Kapstadt und so weiter. Das war der erste Teil und wenn du nächste Woche wieder einschaltest, hörst du den zweiten. Danke dir und eine schöne Zeit.